Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.
Herzlich willkommen zum Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription. Ich bin Lavinia Knob-Welling und heute eure Moderatorin. Künstliche Intelligenz verändert gerade viele Bereiche unseres Lebens. Ich weiß zum Beispiel, dass ich sie tagtäglich benutze für so wichtige Fragen wie: Wie kann ich meinen nächsten Blogpost strukturieren? Oder wie bekomme ich diesen neuen, teuren, aber äußerst kratzigen Pulli aus Merino-Wolle etwas weicher hin? Die KI weckt große Erwartungen, vor allem aber wirft sie Fragen auf. Bei den Freunden der Audiodeskription, wie wir es ja alle sind, über die Chancen und Risiken der KI für die Audiodeskription wird es in Zukunft zum Beispiel viel mehr Filme, Videos oder vielleicht sogar Theaterstücke mit Audiodeskription geben. Über einige dieser Fragen möchten wir heute sprechen und hoffentlich auch noch einmal viel diskutieren. Und das machen wir auch nicht alleine, sondern wir haben einen Gast, Professor Dr. Gottfried Zimmermann. Er ist Professor für mobile Interaktion und Benutzerinteraktion an der Hochschule für Medien in Stuttgart. Dort leitet er auch das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit. Das wiederum unterstützt staatliche Einrichtungen und Organisationen bei der Umsetzung digitaler und barrierefreier Angebote. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Ja, danke für die Einladung. Bin auch gerne hier.
Wie bereits erwähnt, leiten Sie das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der HDM in Stuttgart. Welche Themen beschäftigen Sie dort aktuell und wo spielt KI vielleicht schon eine Rolle?
Ja, also das Kompetenzzentrum gibt es seit 6 Jahren. 2019 im Dezember habe ich das zusammen mit Professorin Schwarzer eröffnet. Wir beraten Organisationen, aber auch viele öffentliche Stellen, Hochschulen für digitale Barrierefreiheit. Also ich bin selber vom Hintergrund her ein Computer Scientist, also ein Informatiker, und mich interessieren alle Themen zur Medieninformatik, also eher so auch technische Themen. Was wir machen, ist aber durchaus schon auch interdisziplinär, nicht nur rein technisch. Also wir beraten Unternehmen, Organisationen, wie sie insgesamt barrierefrei werden können. Zum Beispiel auch so ein Reifegradmodell, das wir entwickelt haben für Hochschulen. Es wurde gefördert durch eine Stiftung geben Kurse. Wir haben also ein ganzes Portfolio von Kursen, angefangen von: Was ist digitale Barrierefreiheit? Welche Bedürfnisse haben die Menschen, die wir alle berücksichtigen wollen, und wie macht man es in Word, in PowerPoint, in Excel, wie macht man es im Web, wie macht man es bei mobilen Apps, so das ganze Portfolio. Das bieten wir auch nur online an, als Abokurse, kann man abonnieren bei uns, auch für ganze Organisationen. Und dann das, was gerade eben am meisten läuft, sind die Prüfungen von Websites und mobile Apps auf Barrierefreiheit. Und wir verdienen, was heißt, wir tragen uns eigentlich dadurch, wir verdienen nichts, was wir nicht wieder irgendwo reinstecken in unser Kompetenzzentrum. Aber eigentlich ist es schade, dass man nur im Moment sehr viel in die Prüfung reinsteckt. Das sind halt die öffentlichen Stellen oder auch Unternehmen, die dann laut Gesetz barrierefrei sein müssen und dann eben den Nachweis haben wollen von uns und dann oftmals erstmal ein Huch, so einfach ist es ja gar nicht. Wir dachten, wir können schnell das Siegel kriegen, aber so einfach ist es nicht. Und dann hinterher merken, ja, ich muss ja was tun zur Ausbildung meiner Angestellten und so. Mir wäre es viel lieber, die Leute würden von vornherein gleich mehr reinstecken in die Ausbildung, ins Training, ins Know-how, so wie ich das auch mit meinen Studierenden gegenüber mache. Aber so ist halt das Leben. KI versuchen wir einzusetzen. Also ich selber bin kein KI-Experte, muss ich gleich dazu sagen. Wir versuchen KI einzusetzen, um ressourcenschonend von den Zeitressourcen her zu arbeiten. Also ich habe eine Reihe von Arbeiten gehabt, Forschung, um jetzt automatische Tests zu machen auf Barrierefreiheit von Websites, sodass man dann angestoßen durch so ein im Prinzip ein Audit einer Maschine dann vielleicht Fehler findet. Also die Maschine findet nicht alle Fehler, das muss ich gleich sagen. Da gibt es auch noch viele Lücken, aber an der Stelle haben wir schon so, dass wir manche Fehler finden und dadurch auch schneller sind dann in der manuellen Bewertung von Websites vor allem. Bei Apps ist es ein bisschen schwieriger, weil da haben wir den Code nicht.
Vor einigen Jahren, wir haben auch schon gestern im Vorgespräch darüber gesprochen, haben Sie eine Bachelorarbeit zum Thema personalisierte Audiodeskription betreut. Könnten Sie kurz sagen, worum es dabei ging und was die Ergebnisse waren?
Ja, also das war die Arbeit von Franziska Untraut. Das war schon von vor über 2 Jahren. Die hat im März 2023 abgegeben. Und sie hat vor allem ein Interesse daran gehabt, eben weil sie auch das studiert hatte mit dem Schwerpunkt, wie kann man synthetische Stimmen erzeugen, die möglichst natürlich klingen. Und also Sprachsynthese gibt es ja schon lange, aber mit KI kann man natürlich noch sehr viel machen, was wirklich ähnlich klingt und wo man auch zum Teil so geklonte Stimmen machen kann, sodass sie quasi zum Beispiel der Stimme eines bestimmten Schauspielers ähneln oder gar wirklich so klingen. Sie hat überlegt, wie kann man vielleicht einen Mehrwert schaffen, dass man eben zunächst mal den Text einer Audiodeskription nur formuliert, dass der also in Textform vorliegt und dass man dann zur Laufzeit diesen Text über eine synthetische Stimme wiedergibt. Und man kann eben dann, so ein Mehrwert wäre, man kann eben die Sprechgeschwindigkeit variieren. Und wenn man zum Beispiel eine höhere Sprechgeschwindigkeit wählt, dann kann man auch eventuell sagen, ich möchte jetzt aber noch detailliertere Informationen haben, die normalerweise eben nicht in die Dialogpause passen würde. Und es kann dann eben auch variabel zur Laufzeit gestaltet werden, je nachdem, welche Geschwindigkeit man hat oder welche Stimme man wählt. Und man kann auch automatische Übersetzungen zur Laufzeit machen, dann, wenn man das Ganze in Textform vorliegen hat. Es gab auch nochmal eine Arbeit, die darauf aufgebaut hat von Remo Schneider, beziehungsweise umgekehrt war es. Der war vorher, der hat so ein bisschen die technischen Grundlagen gelegt in 2021. Das ist auch eine Arbeit. Diese Arbeiten sind auch öffentlich. Ich kann auch gern noch den Link dazu schicken, wenn Sie möchten, so im Nachgang.
Auch bestimmt sehr interessant. Ich überlege auch gerade, welchen Schauspieler ich gerne hätte für meine Audiodeskription. Also, wenn man es sich aussuchen kann.
Ja, da muss man ja dann auf die Rechte achten, gell? Also das ist
Das
auch so eine
stimmt.
Sache. Aber ist okay. Also ich finde, es ist gut auch, was jetzt in den USA ja da vereinbart wurde und so. Weshalb, ich kenne die Details nicht, aber ich finde es richtig, dass dann die Schauspieler natürlich auch entlohnt werden, wenn ihre Stimme quasi als Klonmodell genommen wird.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Sorge für jeden, der mit seiner Stimme arbeitet. In einem Artikel über KI und Audiodeskription habe ich gelesen, meinten Sie, dass die KI ein Riesenpotenzial hat für Barrierefreiheit, um die Barrierefreiheit zu fördern. Könnten Sie noch mal sagen, worin Sie dieses Potenzial sehen? Vielleicht sogar auch schon so leicht in Richtung Audiodeskription.
Also gerade bei den Prüfungen, das habe ich schon gesagt. Also ich sehe KI im Moment da wirklich von Nutzen und da kommen wir weiter, wo KI mehr oder weniger Routineaufgaben übernimmt. Also sowas wie Webseiten prüfen, da hat man ganz klare Vorschriften. Das ist kein kreativer Vorgang. Dann hat man irgendwelche Beispiele, die man einpflegt als Trainingsdaten und es müssen ziemlich viele sein, am besten Tausende davon, wo man eben aktuelle Webseiten hat mit Fehlern, mit Barrieren und dann entsprechende Prüfberichte zuordnet, so paarweise. Und dann kann KI sehr viel draus lernen. Das geht auch in ein bisschen beschränkterer Weise, eben wenn es um zum Beispiel Bildbeschreibungen geht. Ich selber habe das auch schon gemacht. Wir haben einen Workshop gehabt mit verschiedenen Teilnehmenden, auch Blinde dabei. Und wir haben dann in kleinen Gruppen so Poster angefertigt, und sind sogenannte User Stories, also die oder Customer Stories, die praktisch dann so die Stimmungslage wiedergeben. Okay, was passiert, wenn man ja, wenn man so einen Dialog durchgeht, zum Beispiel beim Geld abheben und es klappt was nicht oder so, solche Dinge. Und wir haben das so ein bisschen grafisch dargestellt und dann so die Punkte im Zeitplan skizziert. Und ich habe das mit ChatGPT, damals war es, glaube ich, noch 3 oder was noch schon 4 war, schon ein Jahr her, beschreiben lassen. Und wenn man gesagt hat, dass das ist eine Customer Journey, also den Fachausdruck gebraucht hat für dieses Diagramm, dann kam richtig gut eine richtig gute Beschreibung raus. Und ich habe dann relativ schnell auch diese Poster beschreiben können, natürlich mit dem Foto dann auch in die Gruppe gepostet zusammen mit der Beschreibung. Das hat mir sicherlich 2 Stunden Zeit erspart und die Qualität war ziemlich gut. Und in der Weise glaube ich schon auch, dass also Bildbeschreibungen auch im Web, natürlich auch automatische Spracherkennung. Wir nutzen das für Videos, um automatische Untertitel zu erzeugen. Wir haben da auch an einem Open Source Projekt gearbeitet. Das funktioniert schon relativ gut. Also da kommen wir schon in den Bereich 95% richtige Wörter. Und das ist schon auch mittlerweile fast, kann man schon vergleichen, auch noch nicht ganz, aber kommt bald ran auch an menschliche Umschreibung, die natürlich, oder menschliche Transkription, die natürlich dann noch den Vorteil hat, dass sie oftmals Sprache vereinfacht. Ja. Also, aber das sind nicht kreative Sachen. Und wenn wir jetzt dann, heute wollen wir auch über Audiodeskription sprechen, dann ist es halt mehr als nur eine Szene zu beschreiben. Das klappt auch ganz gut. Aber wenn es dann darum geht, einen ganzen Film zu begleiten durch Audiodeskription und in eine Hörfilmfassung draus zu machen, dann gehört halt noch mehr dazu, als nur Objekte zu erkennen und Szenen zu beschreiben. Ja, und das kommt ja dann auch, gehört da in diesem Artikel, den wir da, ich zusammen mit meinem Kollegen, den Input gegeben haben, der wurde ja auf der Medienwerkstatt Franken gepostet. Und dann kam dann daraufhin gleich auch nochmal so ein Artikel, der hat dann diese Umgebung Audible Site ein bisschen unter die Lupe genommen. Audible Site versucht ja als Plattform dann hier über KI Vorschläge zu machen für Audiodeskriptionen, die man dann nochmal auch editieren kann in Textform. Und das ist schon nicht schlecht, wenn man so isoliert betrachtet als Szenenbeschreibung. Aber das ist noch, wenn man die aneinander reiht, das ist noch nicht eine richtige Audiodeskription. Und das haben dann auch in einem nächsten Beitrag die 2 Personen, die Barbara Fickert und der Domingos de Oliveira, gesagt, nee, also das entspricht nicht dem, was wir erwarten als Audiodeskription.
Ja, das kann ich mir denken. Ich habe mir gestern 2 Demonstrationen von einem Tool angehört, angesehen, das Pixiebot heißt und mit dem man ganz wenige Minuten eines zum Beispiel YouTube-Videos beschreiben lassen kann und war sehr enttäuscht, denn im Prinzip war das nichts anderes als eine Bildbeschreibung nach der anderen. Das scheint ja wesentlich einfacher zu sein mit der Bildbeschreibung für eine KI als jetzt zum Beispiel als das jetzt zum Beispiel Narrative. Ist das nur das Trainingsmaterial, was fehlt, oder ist das doch mehr?
Ich glaube, es ist noch mehr. Natürlich, Trainingsmaterial spielt eine Rolle, aber wenn wir schauen bei der Erzeugung von Bildern oder Videos, da gibt es ja auch diese Diskrepanz. Bei Bildern, da kann man richtig tolle Sachen schon machen. Bei Videos gelingt es eben nur so auf ein Standbild hin. Und wenn man dann betrachtet, wie es weitergeht, dann gibt es oft Inkonsistenzen. Also zum Beispiel, man sieht irgendjemand, der hat, was weiß ich, einen Ring an der Hand irgendwie und dann schwenkt die Kamera und dann wird die Person wieder gefilmt und dann ist auf einmal der Ring weg oder einfach solche Sachen, die dann vorkommen, weil die KI noch nicht so im Sinne von zeitlichen Abfolgen denken kann und der Kontinuität von irgendwelchen Situationen und Objekten. Man ist da dran, man arbeitet dran, aber das erfordert nochmal sehr viel mehr Technologie. Man braucht viel mehr diese Kontextfenster, sagt man da, also diese Tokens, die in der KI da eine Rolle spielen. Wie viel kann sich die KI merken? Also auf das Vorwissen zurückgreifen und so. Da sind wir noch nicht so weit und weil eben diese zeitliche Komponente nochmal dazukommt und alles nochmal viel komplexer macht. Und so sehe ich es halt auch bei der Audiodeskription, weil eine gute Audiodeskription beschreibt ja nicht nur ein Standbild. Da ist es schon ganz gut und das können die Tools. Aber die machen zum Teil viel zu viele Details und übersehen vielleicht, worauf es beim Film ankommt, ne, auf eine ganz bestimmte Sache. Oder übersehen, dass man zum Beispiel beim Krimi eben dann auch die Auflösung nicht bringen darf. Also man muss das eben so wiedergeben, aber das wissen Sie ja, Sie sind ja die Expertinnen und Experten, so wiedergeben, dass man eben die gleiche Erfahrung im Prinzip hat wie ein sehender Betrachter dieses Films und genauso mitfiebert und miträtseln kann wie alle anderen bei einem Krimi oder sonst bei einem anderen Genre.
Wann glauben Sie, ist das soweit, dass dass die KI auch Narrative erkennen kann? Fürs Theater würde ja vor allem, also wenn die KI auch beschreiben soll, würde das ja in Echtzeit sein müssen.
Ja, also da sind wir noch sehr weit davon entfernt. Ich könnte mir es vorstellen, wenn man von vornherein, also wenn wir so eine Art Drehbuch haben, also nicht von auf Basis des Filmmaterials allein, sondern wenn die KI auch ein Drehbuch bekommt, der ganzen Story, der ganzen Dramaturgie, dass dann bessere Audiodeskriptionen entstehen können. Weil sie dann eben auch besser schauen kann, worauf kommt es an, wie wird das Ende sein, was ist wichtig am Anfang zu erwähnen. Und vielleicht auch mit kleinen Hinweisen im Drehbuch, das wäre wichtig, zum Beispiel den Namen des Schauspielers hier zu nennen, also der Person, die sie, den der Schauspieler darstellt. Solche Dinge, vielleicht so eine Art mit Markierungen versehenes Drehbuch und dann ganz viele Trainingsdaten, die eben diese Drehbücher und Videos gegenüberstellt für an menschlich erzeugten Audiodeskriptionen, dann könnte ich es mir vorstellen, auch schon in nächster Zeit. Aber die Frage ist halt, haben wir diese Trainingsdaten und eben auch die Drehbücher, nicht nur die Videos selber.
Das klingt, wenn ich das aufs Theater beziehe, als wäre das nochmal eine ganz schöne Arbeit, aber auch für die Theater, wie sie Materialien zur Verfügung stellen. Denn ich weiß, dass AudiodeskriptorInnen ja auch oft Zugang haben zu Dramaturginnen, zu Regisseurinnen und da auch viele Informationen nochmal einholen können.
Ja, ich denke auch, dass die menschliche Komponente schon noch bleiben wird auf sehr absehbare Zeit. Also sagen wir jetzt in 10 Jahren, so ganz automatisch wird es auch nicht laufen. Aber man wird auch dann als Audiodeskriptorin oder Audiodeskriptor sich dieser Instrumente, glaube ich, schon bedienen, damit es schneller geht. Aber wie gesagt, dann eben so ein Drehbuch oder so eine Anleitung schreiben für die KI, an was sie sich halten soll, was sie beachten soll, wenn sie so eine Audiodeskription schreibt. Also das Prompt Engineering sozusagen wird ja immer so ein bisschen belächelt. Das ist ja, aber es ist mehr als nur einen Satz zu schreiben, sondern da sind oft seitenlange Dokumente drin, die als Prompt dienen. Und sowas kann ich mir schon vorstellen.
Bei Bildern ist es ja wahrscheinlich auch so, dass es viel einfacher ist für die KI, also da auf Trainingsmaterial zugzugreifen. Vieles auch zugänglich und Alternativtexte ebenfalls. Also gibt es da schon ziemlich viel Material. Das wäre wahrscheinlich schwieriger für Audiodeskriptionsskripte, besonders rechtlich gesehen.
Ja, genau. Also ja, rechtlich, okay, das ist sicher nochmal eine andere Sache. Da habe ich jetzt nicht so viel Einblick. Da müsste man halt zahlen wahrscheinlich. Aber ein anderes Problem ist ja diese Audiodeskription, die ist ja in der Regel nicht als Text vorhanden, sondern meistens als separate Tonspur, die dann schon gemischt ist mit dem eigentlichen Ton. Zumindest bei älteren Filmen. Und das wird dann schwierig, das praktisch zu extrahieren nur. Das könnte man machen, aber man braucht wahrscheinlich dazu auch menschliche Hilfe. Aber machbar wäre es wahrscheinlich schon.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei der Qualitätssicherung eine Rolle spielt. Also im Moment ist es ja immer noch so, dass mehrere Menschen an der Erstellung einer Audiodeskription beteiligt sind. Mindestens eine sehende und eine sehbehinderte Person. Im Berliner Spielplan Audiodeskription gibt es auch noch Evaluatoren. Ich frage mich, wie man das wie man sicherstellt, auch über die Audiodeskription hinaus, dass die KI da auch immer, dass da auch immer wieder eine Art Qualitätskontrolle besteht.
Also die Evaluatoren, die werden wir weiterhin sicher brauchen. Genau, das ist ja das Entscheidende. Das versuchen wir auch unseren Studierenden beizubringen. Ja, man kann KI nutzen, aber man muss immer alles nachprüfen und gegebenenfalls nachjustieren. Oder vielleicht auch schauen, kann man beim Prompt nochmal was besser machen, dass es dann eben nochmal eine bessere Version auswirft. Und da, ich glaube schon, dass man wird wahrscheinlich mehr Text auf Textbasis was generieren. Ob das dann in Studios, also diese Audiodeskription, die wird als Text vorliegen und zumindest bei Filmen, die jetzt eher so gestreamt werden, die schnell produziert werden, wahrscheinlich dann eher mit künstlicher Stimme gesprochen werden, weil das natürlich sehr viel vereinfacht und man nicht ins Studio muss und aufnehmen muss und man zum Beispiel dann auch in verschiedenen Sprachen das anbieten kann, vielleicht sogar mit verschiedener Inhaltstiefe, also personalisiert wiedergeben kann. Das denke ich schon. Aber Leute, die praktisch jetzt KI bedienen, um diese Texte zu erzeugen, die wird man nach wie vor brauchen, aber es wird wahrscheinlich schon effizienter gehen, der ganze Prozess.
Das ist vielleicht eine gute Nachricht, denn eine der größten Sorgen über die Audiodeskription auch hinaus ist die Frage nach den Arbeitsplätzen. Wie wird die KI uns die Arbeitsplätze wegnehmen? Und das ist ja auch beim Audiodeskriptionsteam bestimmt eine berechtigte Sorge. Ist das Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, die Sorge?
Zum einen ja, zum anderen, das gab es immer schon bei jeder industriellen Revolution oder bei Dingen. Ich denke, es werden sich auch wieder neue Arbeitsplätze auftun, auch für Menschen mit Seheinschränkungen. Und man muss halt flexibel sein. Also das gibt es eigentlich heute sowieso kaum mehr, dass man sagt, so, ich lerne einen Beruf und dann mit dem Wissen werde ich durchs Leben kommen. Das wird nirgends funktionieren mehr. Das ist halt so, ja. Was ich noch ansprechen wollte, ich glaube, wir können vielleicht auch drüber nachdenken, uns auch ein bisschen neue Anwendungsfälle zu überlegen für diesen Beruf oder für die Art von Autodeskription im Sinne von universellem Design. Also ich habe das auch bei einer der gerade zitierten Abschlussarbeiten, gerade von dem Remo Schneider. Diese Arbeit, da haben wir untersucht, können wir denn auch Audiodeskription verwenden, um Menschen, die kognitive Einschränkungen haben oder auch Leute, die jetzt ein Fachvideo sich anschauen und Dinge einfach nicht verstehen, können wir das vielleicht nutzen als ein Medium? Und dann, also zumindest die Technologie nutzen, zum Beispiel für Lehrvideos, wenn eine Formel gezeigt wird, die eigentlich bekannt sein müsste, aber vielleicht eine Person, die nicht kennt, dass man dann sagen kann, halt, stopp, hier möchte ich noch eine Erklärung kriegen zu dieser Formel, also so eine erweiterte Audiodeskription, solche Dinge, kann man sich schon vorstellen. Oder wenn irgendwie ein Objekt gezeigt wird, dass man dann da nochmal eine Erklärung kriegt dazu. Das ist jetzt, glaube ich, im Theater, ja doch, es könnte im Theater auch relevant sein, dass man Hintergrundinformationen bekommt zu dem Stück oder so. Nur kann man im Theater ja nicht mittendrin anhalten, das Ganze. Das ist natürlich dann ein Nachteil. Aber bei einer Aufzeichnung wäre das möglich.
Das
Also,
hatte dann eher was von Harry Potter, glaube ich, mit dem Anhalten und nochmal zurückspulen.
ja, okay, aber man kann ja daraus lernen, ja, wenn man also so ein Theaterstück zum Beispiel als Aufnahme betrachtet. Und dann vielleicht an einer Stelle nochmal Hintergrundinformationen haben möchte. Bei Amazon-Videos ist es ja, die nennen das, glaube ich, X-Ray oder so. Da kann man dann zu den Schauspielern nochmal Informationen kriegen. Und das sind durchaus Dinge, das ist dann nicht mehr linear. Und das sind Dinge, die auch die junge Generation gerne machen, dass sie sagen, okay, ich möchte mir selber bestimmen, wo ich noch tiefer grabe an Informationen, wo ich einfach mich mittreiben lasse.
Ja, beim Theater gibt es ja oft eine Einführung im Voraus. Da könnte das zumindest eine Rolle spielen, wenn man im Voraus noch Zeit hat. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Das ist ja, also Audiodeskription und KI sind wahrscheinlich im Moment keine großen Forschungsfelder. Was könnte man Ihrer Meinung nach tun, um das als Forschungsfeld noch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken?
Also ich habe tatsächlich mal geschaut, auch mit KI, und es gibt wirklich wenig Arbeiten, vor allem keine neuen Arbeiten da. Generell ist es so, dass Forschungsgelder, das merke ich auch, relativ wenig vorhanden sind für Dinge, die in der Barrierefreiheit liegen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also auch bei Stiftungen habe ich schon die Antwort bekommen, ja, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Leute, die das brauchen. Da wollen wir keine Forschungsgelder dafür geben. Das ist leider so. Weiß auch nicht, was man da machen könnte. Ja, das ist schwierig. Es hat sicher mit Bewusstsein zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass wir mehr auch die Seite der assistiven Technologie betonen, die allen Menschen zunutze kommt und nicht nur denen mit Einschränkungen. Aber das ist ein dickes Brett, was wir da bohren müssen.
Ja, ich hoffe, wir brechen irgendwann durch.
Ja, durchbrechen werden wir nie, aber vielleicht kommen wir ein Stück weiter wenigstens, ja.
Bisschen weiter rein.
Thank you.